führen Mose auf und wollen einige wenige Verse aus dem Kapitel 16 lesen. 4. Mose, Kapitel 16, Abvers 1. Da sagt Gottes Wort: Und Korah, der Sohn Jitzhas, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens. Und sie standen auf gegen Mose mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufenen der Versammlung, Männer von Namen. Und sie versammelten sich wieder Mose und wieder Aaron und sprachen zu ihnen: Lasst es genug sein, denn die ganze Gemeinde ist allesamt, sie allesamt sind heilig. Und Jahwe ist in ihrer Mitte. Und warum erhebet ihr euch über die Versammlung Jahwes? Soweit das Wort Gottes. Die Bibel Gottes Wort zeigt uns hier an dieser Stelle einen Zeitpunkt der Wüstenwanderung Israels, bildhaft zugleich aber auch für unsere Tage, als eine warnende Belehrung. Die Rotte Korahs, wie sie genannt wird, alttestamentliches Wort, Rotte, von zusammenrotten. Heute würden wir Bande sagen. Man setzt dann immer den Anführer einer Bande voraus und sagt dann Meinhof-Bande. Das ist Rotte Korah in den geistlichen Bereichen, brachte Gericht und brachte Verlust in der Mitte Israels. Die Folgen waren furchtbar, wir könnten neutestamentlich heute sagen, Gemeinde auflösend. Und wir schauen zuerst hinein in das Herz des Mose und fragen, was mag in seinem Herzen vorgegangen sein, als er die Worte dieser Leviten hörte. Denn auch Mose war ein Levit. Also waren es seine eigenen Verwandten. Genauso wie im Alten Testament der lebendige Gott den Mose und den Aaron zum ältesten Dienst bestimmt hatte, besitzen auch heute die örtlichen Gemeinden, soweit sie in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes gefunden werden, Älteste. Damals wie heute von Gott berufen. Eine ganz andere Frage ist es natürlich, ob die Ältesten allgemein vor dem Herrn persönlich treu wandeln. Von Aaron wissen wir, dass er nicht immer treu vor Gott wandelte, denn er hatte dem Volke ein goldenes Kalb gemacht, um dieses Goldkalb anzubeten und anbeten zu lassen. Dennoch blieb Aaron der von Gott Bestimmte, und dennoch blieb er Ältester in Israel. Ja, noch mehr. Er blieb sogar Hoherpriester. Wir könnten fragen, warum? Da müssen wir antworten, weil Gott ihn eingesetzt hat. Über die Entscheidungen Gottes sind die Auffassungen der Menschen nicht immer parallel. Darum lesen wir in Sacharja 2, Vers 12, alles Fleisch schweige vor Jahwe. Wenn Gott redet, haben wir, hat das Fleisch zu schweigen, weil wir Geschöpfe sind, aus seiner Hand hervorgegangen. Wäre das Volk Israel geistlicher gewesen, dann hätte auch der Aaron das Kalb nicht gegossen. Sicherlich hat der Aaron eine ungeheuerliche Verantwortung auf sich genommen mit dieser Handlung. Aber die Sünde kam vom Volk. Die Bibel sagt ganz deutlich, denn das Volk gelüstete, nicht der Aaron. Und das ist so ähnlich wie beim Sündenfall. Da hat es dann einer auf den anderen geschoben, der Adam. Der sagt dann, das Weib, was du mir gegeben hast, das hat's gemacht. Der hat auch nicht gesagt, ich habe auch davon gegessen. Er sollte nur seine Sünde dem Herrn bekennen und nicht die andere. Nun, hier in unserem verlesenen Abschnitt wären hier nur ein oder zwei Israeliten oder ein oder zwei Israelitinnen aufgestanden, dann hätten wir mit Recht sagen können, der oder die beiden besitzen einen Lügengeist. Hört nicht auf sie. Es erhoben sich laut Aussage des Wortes Gottes jedoch 250 Männer. Die Bibel sagt Fürsten. Ja, noch mehr. Die Ansehen in Israel, die Namen hatten. Sie erhoben sich gegen Mose und gegen Aaron. Und wir könnten sagen, worum ging's denn überhaupt? Na, müssen wir sagen, laut Vers 3 ging es um Lehrfragen. Es ging um Lehrfragen, indem sie sagten, die 250, Gott ist auch in unserer Mitte. Beachten wir bitte die Redewendung. Sie sagen, Gott ist auch in unserer Mitte. Sie sagen, Gott gibt nicht nur euch Erkenntnis, auch uns. Wir sind auch heilig, gleich euch. Wirklich sagen sie, lasst es genug sein damit. Das heißt, hört auf mit der Methode, wie ihr das macht. Mit euch kommen wir überhaupt nicht weiter. Keinen Schritt sind wir in den letzten Jahren weitergekommen. Du hast uns keineswegs, sagt die Bibel hier, in ein Land gebracht, wohin wir wollten, das von Milch und Honig fließt, Vers 14. Wir kommen nie dahin, wohin ihr wollt, wie ihr euch das vorstellt. Die Leute, die Israeliten, werden vielmehr blind. Sie sagen, denn ihr seid es, die ihnen die Augen ausstechen. Nun, das, was die 250 angesehenen Fürsten, Leute mit Namen und Ruf sagten, waren Tatsachen. war die Wahrheit. Dass sie sagten, Gott ist auch in unserer Mitte. Auch wir haben Erkenntnis wie ihr. Auch wir sind heilig gleich euch. Das waren alles Tatsachen. Das waren geredete Worte Gottes. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und dennoch waren Lügenmächte in ihnen, die aus ihnen redeten, unter der Benennung von Wahrheiten werden Lügen vorgegeben. Das ist die Tragik, mit der wir es hier bei Korah zu tun haben. Und wie reagiert denn nun eigentlich der Mose? Die Bibel sagt nicht, dass er in einen heiligen Zorn ausgebrochen wäre. Sagt die Bibel nicht. Die Bibel sagt vielmehr, und das soll interessant und ernst zugleich für uns sein, er verwendet sich für sie, für diese 250 Anführer. Er verwendet sich und bittet die Anführer Dothan und Abiram, zu ihm zu kommen, Vers 12. Er will mit ihnen reden, er will es ihnen klar machen, wie es wirklich ist. Sie sollten auf die Ältesten hören. Aber sie sagen, wir kommen nicht hinauf. Wir gehen nicht euren Weg. Das ist hochinteressant, dass zum Beispiel der Geist Korahs die Wahrheit nicht mehr hören will und nicht mehr hören kann. Das reißt in ihren Herzen. Sie wissen nur nicht, was es ist. Dabei sind es Teufel. Mose hätte ihnen sagen können, dass Gott ihn und den Aaron zum Ältestendienst berufen hatte. Er konnte es beweisen. Aber Menschen unter dem Einfluss von Lügengeistern wollen nicht. Die wollen nicht mehr hören. Die wollen es auch nicht mehr verstehen. Und darum können sie es auch nicht verstehen. Wie viel weniger das tun, was die Ältesten sagen. Diese meinten, Gott würde in dieser sie betreffenden Lehrfrage auch ihnen die richtige Erkenntnis gegeben haben, weil sie sich ja auf Aussprüche Gottes beriefen. Allein die Tatsache, dass Gott, ich sage noch einmal, dass Gott die Ältesten wählt, ist Beweis, zugleich, dass er andere noch nicht dazu bestimmt hat. Und wenn Gott nicht mehr durch Älteste reden will, tut Gott sie hinweg. Aber niemals der Mensch. Als aber Aaron und Mose später nicht mehr lebten, war es mit Israel keineswegs besser bestellt. Im Gegenteil, das Buch der Richter ist ein Geschichtsbeweis der Not in Israel. Warum? Da war keiner mehr, wir verstehen, da war kein Mose mehr, der die Lasten Israels zu tragen vermochte. Und weil kein Lastenträger, kein berufener Ältester mehr da war, da musste Gott notgedrungen die Last auf Israel legen. und wo Israel hinkam, weil sie nicht von Gott berufen waren, die Lasten zu tragen. Das sehen wir in der Geschichte, gerade im Buch der Richter und der Chronika, in Samuel und in Könige. Die 250 Rebellen, geistliche Partisanen, die mit den Ältesten, die diesen Ältesten Israels widersprachen, brachten nicht allein sich und ihre Familien in den Tod, sondern noch mehr. Die ganze Gemeinde stand messerscharf am Rande des Abgrunds. Wir lesen das in Vers 21. Dort sagt Gott, Gott sagt, ich will sie, nämlich das ganze Volk Israel, vernichten in einem Augenblick. Das war Gottes Urteil. Diese ganze Gemeinde Israels, das Volk Gottes, wollte der Herr vernichten, wegen, warum? Wegen der Meinung dieser 250. Wegen derer, die sich den Ältesten nicht unterwerfen wollen. Ist das nicht sehr, sehr ernst auch für uns? Oder? Oder meinen wir, es müsste umgekehrt sein, dass die Bibel Gottes Wort antiautoritär lehrt? Antiautoritär ist eine dingliche Erscheinung der Endzeit, welche das Gericht zur Ausreife bringt. Wir haben hineingeschaut in das Herz des Mose. Und jetzt blicken wir hinein in das Herz der Korathiter. Die Herzen der Korathiter waren schon lange in Rebellion. Sie waren schon lange nicht einverstanden mit der Ältestenschaft. Sie waren schon lange nicht einverstanden mit der Lehrmeinung der Ältesten. Und nicht erst hier, als es ihr Ende war. Das Böse schlummerte schon lange in ihren Herzen, weil es genährt wurde, wie ein Kefir im Sauerrahm. In Kapitel 16 wird diese schlimme, die arge angesammelte Saat des Bösen nur offenbar. Vergleichsweise könnten wir sagen, dass das Herz dessen, der in Apostelgeschichte 5 mit seinem Weibe ums Leben kam, das Böse auch nicht erst dort bekam, sondern es schlummerte schon lange. Mit dieser Teufelssaat im Herzen lebten die Israeliten inmitten Israels. Wir sehen, welch eine Verantwortung wir persönlich vor dem lebendigen Gott haben. Das Böse in unseren Herzen nicht zu beherbergen, nicht anstehen zu lassen. Denn irgendwo, wenn es nicht vorher bereinigt wird, kommt es zu einer Prüfung, die wir dann nicht bestehen, wenn wir dem Herrn nicht bewiesen haben, dass wir uns ihm und seinem Wort unterwerfen wollen. Gott werdet vom Grundsatz her jedes Vergehen gegen eine von Gott eingesetzte Person, ob es Mose, ob es die Apostel oder heute die Ältesten sind, als einen Angriff gegen den Lebendigen selbst. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Wir finden das in der Geschichte der Miriam. Die hat kein Wort gegen Gott gesagt. Kein Wort. Sie hat nur gegen Mose aufgemuckt, weil sie es wieder besser wusste. Aber Gott sagt, was redet ihr gegen mich? Wir sehen einfach die Tatsache, dass das Reden gegen die, die Gott eingesetzt hat, eine Handlung gegen den lebendigen Gott ist. Eine Miriam wurde daraufhin aussetzt. Warum? Weil sie gegen den ältesten Mose geredet hat, aufgestanden ist, mit anderer Meinung. Ein Absalom erhielt gegen sich, oder weil er sich gegen seinen Vater David, der von Gott eingesetzt war, stellte einen tödlichen Speerstoß. Gott hatte nicht den Absalom eingesetzt, sondern David. 40 Kinder mussten von Bären zerrissen werden. Vielleicht verstehen wir jetzt die Zusammenhänge besser. Warum? Weil sie einen von Gott eingesetzten Propheten verspotteten. Verstehen wir jetzt die Zusammenhänge, die wir lernen sollten, weil das das Grunddogma der Heiligen Schrift ist. Der König Usia stellte sich gegen die Priester, indem er selbst im Tempel opfern wollte, und Gott schlug ihn gleich dort drin im Tempel mit Aussatz an der Stirn, steht geschrieben, 2. Chronika 26, Vers 21. Und dann lesen wir, und Usia verbrachte den Rest seines Lebens in einem Krankenhaus, das ist gestorben. Und noch viele, viele Beispiele könnten wir nennen, wie Gott darüber denkt und handelt, wenn nicht nach seinem Worte in dieser Frage getan wird. Und das ist auch der Grund, weshalb in der Geschichte der Gemeinde Jesu Gott ganze Ortsgemeinden von der Bildfläche hat verschwinden lassen. Wir fragen oft, wieso ließ Gott solches zu? Ja, er lässt es eben zu. Weil das genau die gleiche Frage ist, warum lässt Gott zu, dass 40 Kinder von Bären zerrissen werden? Und wir blicken hinein in die Sendschreiben. Und dort wird uns das Rezept gesagt. 7-mal, wenn du nicht Buße tust. Es ist aber keine Buße, wenn wir es heute bereuen und morgen die gleiche Sünde wieder tun. Dann ist auch diese Buße Lüge. Und wir erkennen den Geist, der dahinter steht. Nach dem furchtbaren Gericht Gottes hier an den Widerspruchsführenden, bei dem etwa 1000 Menschen, denn das waren 250 Männer. Die Bibel sagt, mit ihren Weibern waren es 500. Und wenn wir nur eine Familie, das ist wenig gerechnet, mit zwei Kindern rechnen, dann waren es 1000 Personen. In Israel hatte man aber mehr als zwei Kinder. Wir nehmen also nur die kleinste Zahl an, weil sie uns nicht mitgeteilt ist. Bei dem etwa 1000 Menschen in den Scheol lebend hinabfuhren, dann lesen wir die Gesinnung der Buße, die uns Licht über unser sündliches Wesen des Menschen offenbart, Vers 41. Da heißt es, nach diesem furchtbaren Gericht und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte am anderen Morgen gegen Mose und Aaron und sprach, ihr, Mose und Aaron, habt das Volk, ja, das Volk Jahwes getötet. Ihr habt's gemacht. Und bei dieser Gelegenheit wollte Gott wiederum das ganze Volk Israel in einem Augenblick vernichten. Und sagt, geht raus, schnell raus aus ihrer Mitte. Die ganze Gemeinde Israel wird jetzt vernichtet. Ein Augenblick nur. Und Gott hat's getan. Dann sehen wir wieder die Ältesten, die es sind, die sich beugen und demütigen, die die Last der Sünde auf sich nehmen und fürbittend vor einem heiligen Gott eingestehen. Rebellische, aufrührerische Menschen werden also noch am Leben erhalten. Durch das Gebet derer, gegen die man streitet. Ist interessant. Nun ist es so, dass dies solche nicht wissen. Die wissen es nicht. Die ahnen's nicht, die erkennen's nicht. Warum? Weil sie bessere Ahnungen haben, weil sie besseres Wissen und Erkennen haben. Das ist auch so bei den Verlorenen dieser Welt. In der Beziehung zu den Aussagen der Heiligen Schrift, in dem der Herr sagt, ihr seid das Salz der Erde. Wären wir nicht die Kinder Gottes, das Salz der Erde, längst wäre das Gericht ausgebrochen und vollzogen. Die Gottlosen haben Glück, obwohl die uns nicht mögen. Die möchten uns schon. Wisst ihr, was die möchten? Die möchten uns vergiften. Aber die mögen uns nicht. Für sie sind wir Aussatz. Und die wissen gar nicht. Die wissen nicht, dass sie nur noch leben unseretwegen. Wegen der Seinen. Die haben gar keine Existenzberechtigung mehr. Denn das Urteil Gottes lastet auf ihnen. Das Urteil des Todes. Und gleich so ist es bei den Gläubigen heute. Die in Unwissenheit über sich selbst dahingehen. Und Gericht aufhäufen. Durch ihr Verhalten, welches nur unheilig ist. Wir blicken noch einmal hinein ins Alte Testament. Josef, der Sohn des Jakob. Josef wurde grundlos von seinen Brüdern angefeindet. Man wollte ihn umbringen. Das hatte man schon beschlossen. Lediglich wegen eines finanziellen Gewinnes. Der Juda kam auf diesen Dreck, dass man noch Geld draus machen kann. Haben sie ihn verkauft. In die Hände der Ismaeliter. Das sind die heutigen Araber. Nach Ägypten. Zum Pharao. 45, Vers 5, lesen wir das. Und da sagt dieser Josef, denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Die Brüder wussten das nicht. Unwissenheit. Die eigenen Geschwister in Unwissenheit. Lehre des Wortes Gottes. Und wissen nicht, dass sie Erhaltung ihres Lebens haben. Durch die von Gott eingesetzten Personen. Sie wollen es auch gar nicht hören. Der Geist Korahs, der Lügengeist, ist stärker, dem sie dienen. Oh, wie wichtig sind die durch Gott eingesetzten Personen, auch heute. Wer sich solchen nicht in allem ihnen unterwirft, erklärt öffentlich Gott für dumm. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ohne Ausnahme. Stellt sich selbst aber klüger als Gott hin. Und die Bibel sagt in Vers 30 unseres Kapitels am Ende, Verachtung Gottes sei es. Da haben wir. Sie verachten Gott. Damals wie heute. Und wir fragen nun, was lehrt uns nun in unserer Beziehung die Heilige Schrift solchen gegenüber? Die Bibel sagt in Vers 26b, weichet doch von den Zelten dieser gesetzlosen Männer. Wir wissen, was gesetzlos ist, was auch zur Gesetzlosigkeit zählt. Wer den Ältesten und denen, die Gott zur Lebenserhaltung, geistlichen Lebenserhaltung gesetzt hat, widerspricht, damals wie heute. Wir sollten nach der Grundlehre die Gemeinschaft mit solchen abbrechen, weil sie Gott ganz und gar zuwider sind. Gott also sieht die Sünde nicht anders. Und wir? Das ist jetzt die Frage. Wie sehen wir diese Sünde? Sieht der Herr etwa oder sehen wir die Dinge falsch, wenn wir nicht danach tun, wenn wir anders denken, wenn wir anders wandeln? In ungeheuerlicher Selbstsicherheit treten sie auf nach Vers 27. Datan und Abiram am Eingang ihrer Zelte. Mit ihren Weibern, mit ihren Söhnen und ihren Kindlein. Sicher. Sicher, dass ihnen nichts passiert. Sie haben ja die Aussagen Gottes hinter sich. Weil sie nicht an die Gottesbestimmung der Ältesten glaubten und danach taten, glaubten sie auch nicht an das Gericht, welches durch Mose ausgesprochen war, welches der Herr auf sie alle legt, welche in der Gleichheit ihrer Sünden sündigen. So wie damals die Kindlein. Die Sündenfolgen ebenso tragen mussten, so haben heute die Schwachen im Glauben, die Schwachen in der Nachfolge, die Sündenfolgen jener zu tragen. Das ist viel ärger, als wir meinen. Und Mose, Vers 29, kündigt daraufhin den Tod dieser mit Gewissheit an. und verbindet die Sicherheit seines Auftrages damit. Und dann kommen wir zum Vers 30. Wenn aber der Herr ein neues schafft und den Erdboden, sagt er, seinen Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was ihnen angehört, fahren sie lebendig in den Scheol hinab. Das hatte es noch nie bis dahin auf der Erde gegeben, dass die Erde seinen Mund auftut und Menschen verschlingt. Das heißt, zu Zwecken des Gerichts sich die Erde spaltet. Und als Mose diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich tatsächlich der Erdboden, sagt die Schrift, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familien und alle, die dem Geist Korahs angehörten, Vers 31 bis 32. Interessant ist eine andere Aussage des Wortes Gottes in 4. Mose 26, Vers 10. Dort wird in der Parallele gesagt, wie Korah und die 250 Mann, was uns hier gar nicht geschildert wird, durch Feuer verzehrt wurden. Und dann wird uns in 4. Mose 26 gleich noch mitgesagt, dass das ein Zeichen gewesen sei. Und jetzt wird's interessant. Weil ein Zeichen immer einen späteren prophetischen Hintergrund hat, sehen wir in der Enderfüllung das Gericht der 70. Jahrwoche. Und darum lesen wir in diesen Tagen der 70. Jahrwoche in Offenbarung 12, Vers 16, dass dort sich die Erde wieder auftut, die Erde wird den Mund auftun, und den Strom der Heere des Antichristus verschlingen. Wir haben dort eine Zeit in der 70. Jahrwoche, in der sich die Erde spaltet, einmal zum Tal, von dem wir reden, von dem die Bibel dort redet, einmal, dass sich der Ölberg spaltet, Sacharja 14. Aber wir haben noch eine andere Spaltung, die zum gleichen Zeitpunkt sein wird, nämlich die Spaltung des Tales Josaphat. Und Gott sagt, dort drin werde ich sitzen. Und da hinein werde ich sie lenken. Und dort werden sie umkommen. Darum in 4. Mose 16, Vers 35, das Gerichtszeichen Feuer. Dann wird Gott etwas ganz Neues schaffen. Das Alte, was da gewesen ist, war das Umkommen durch Wasser, durch die Flut. Und das Neue wird sein, Umkommen durch Feuer. Dann wird Gott etwas Neues schaffen, was die Welt noch nicht vernommen hat. Was sich kein Matator der Fernsehsendungen aussinnen kann. Da wird sich etwas ereignen, wovon selbst die größten Wissenschaftler nicht träumen, dass sich die Erde auftut und Feuer vom Himmel kommt und bis auf den Überrest alle verschlingt. Und das steht unmittelbar vor uns. Nach diesem Gericht wird dann die herrliche Umschöpfung von Pflanze, Tierwelt und Umschöpfung des Menschen durch die Gabe eines neuen Geistes vonstatten gehen, um die ganze Schöpfung teilhaben zu lassen an die verheißenen Segnungen im millenäischen Reich jener 1000 Jahre. Wir kommen zurück zu unserem Text und lesen dann in 4. Mose 16, Vers 37, dass nach vollzogenem Gericht an den Korah-Menschen, Widerspruchsmenschen, die Räucherpfannen aus dem Brande herausgenommen werden sollten. Das wollen wir jetzt noch besehen, was das heißt, damit wir geistliches Verständnis erlangen. Das Feuer, das heißt das Gericht, soll von ihnen wörtlich im Elberfelder Übersetzung hinweggestreut werden. Von ihnen hinweggestreut. Denn die Pfannen, sagt Gottes Wort, sind heilig. Pfannen waren Gefäße. Diese Pfannen sollen breit geschlagen werden, ordnet Gott an, nachdem diese Pfannen in Gemeinschaft mit der Rotte Korah waren. Und sie sollten als Bleche für den Altar noch tauglich werden und sollten heilig sein. Unter den Blechen haben wir die 144.000 zu sehen. Die zwar mit ins Gericht hineingehen müssen, aber das Feuer selbst, das Gericht von ihnen weggestreut werden wird. Aber weil sie mit ins Gericht kommen, sollen sie durch diese Läuterung dargestellt breitgeschlagen sein. Und dennoch sind sie heilig dem Herrn. Ja, sie sind sogar für den Altar Gottes brauchbar. Warum? Weil Gott ihnen vergeben hat. Der Herr wird ihrer Sünde dann nie mehr gedenken. Er wird den Sünden ein Ende setzen. Lesen wir in Daniel 9. Weil der Herr sie geheiligt hat, Vers 38. Und dann lesen wir in Vers 38 am Ende, den Kindern Israels waren bezüglich dieser Bleche und die Geschehnisse, die wir eben gehört haben, wiederum ein Zeichen. Eben weil dieses Breitschlagen der Bleche, das Wegschleudern des Feuers, des Gerichtes von den Blechen, eine zukünftige Erfüllung auf jene 144.000 hat. Es ist in der 70. Jahrwoche eine Zeichenvollerfüllung in der Brauchbarmachung dieser 144.000, um für die herrlichen Segnungen des Reiches des Friedens brauchbar zu sein. Der möchte Gnade schenken, dass wir diesen Abschnitt, den wir heute gelesen haben, sicherlich aus einer etwas anderen Perspektive besehen, wie wir oft die einzelnen Dinge hören konnten, so wollen wir heute diese Dinge gehört haben und wollen sie auf uns beziehen. Solange wie wir noch nicht zu Christus gekommen sind, solange die mächtige Gnade des Blutes Jesu an uns noch nicht Gewalt bekommen hat, indem wir uns hin zu Jesus gewandt haben, befinden wir uns noch im Gericht. Alle Menschen sind der Sünde Adams wegen im Feuer des Gerichts. Eine Abwendung kann nur durch Veränderung geben und werden. Diese Veränderung ist uns in Jesus geworden. Aber wir müssen dem Worte Gottes mehr glauben als unseren Gedanken, als unseren Erkenntnissen, als unseren Selbstsicherheiten. Wir müssen ihm glauben, was sein Gottes heiliges Wort redet in der Ganzheit. Und wir müssen den Herrn bitten, dass er uns sein Wort zu erkennen gibt, damit wir das Opfer Jesu am Kreuz annehmen können zur Sündenvergebung.